Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Strahlkraft, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Sichtbarkeit. Ich bin Kerstin Schumann und in dieser Folge kommt endlich das lang versprochene Interview mit Jens Herrndorf, dem Manager von Fettes Brot. Wer mir in den sozialen Medien folgt, ich hatte diese Folge schon ein bisschen länger angekündigt, aber jetzt endlich ist sie geschnitten, live und bereit, dich mit neuen Impressionen, Inspirationen zu versorgen. Also, ich habe mit Jens gesprochen über Neuanfänge, über neue Projekte und woher er den Mut nimmt, neue Projekte mit Selbstvertrauen anzugehen und was eigentlich seine Eltern damit zu tun haben. All das erzählt Jens in einem sehr, sehr offenen, sehr inspirierenden Gespräch. Ich freue mich, wenn du das ein oder andere für dich mitnehmen kannst. In diesem Sinne ganz viel Vergnügen mit dieser Folge in dem Interview mit Jens Herrndorf. Genau. Ja, Jens, bevor wir gleich loslegen, ich muss dich noch mal ganz kurz fragen, bist du mit einer Aufzeichnung einverstanden? Darf ich das, was wir hier besprechen, genau, alle Intimitäten in einem Podcast in die Welt schicken?
Ja, selbstverständlich. Ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe.
Das ist gut. Aber du bist ja auch vom Fach, du kennst dich aus. Genau. Mensch, Jens, ich freue mich total, dass wir es geschafft haben heute, nach ein bisschen Irrung und Wirrung im Vorfeld. Total schön. Für alle, die Jens nicht kennen, Jens Herrndorf, Manager der Band, Hip-Hop-Band, Fettes Brot. Und nicht nur das, ich lese ab vom Blatt, weil es ist so wahnsinnig viel. Ich habe im Vorfeld schon gesagt, ein Tausendsasser. Jens ist Politiker bei den Grünen und zwar sehr engagiert. Bist du da noch Vorstandssprecher? Ist das noch
ein Thema? Nee, das bin ich leider nicht mehr. Also erstmal hallo, schönen Dank für die Einladung, Kerstin. Ich freue mich total, hier sein zu können. Und genau, wie du sagst, nach diesen Terminfindungsschwierigkeiten, was lange währt, wird endlich gut. Ich freue mich sehr. Auf deine Frage kurz eine Antwort zu geben. Ich bin, Vorstandssprecher im Kreis Pinneberg bin ich nicht mehr, weil ich derzeit in Berlin bin. Ich lebe seit gut einem Jahr hier in Berlin, weil meine Frau hier einen Job angenommen hat. Und dadurch, dass diese ganzen Ämter und Mandate, die ich so hatte, sehr an den Wohnort und an mein Bundesland und an meinen Landkreis gekoppelt waren, habe ich das jetzt erstmal abgegeben, aber bin durchaus noch aktiv bei den Grünen in kulturpolitischer Mission.
Schön, wunderbar. Bist außerdem Fotograf, Filmer, Blogger und auch Podcaster, habe ich gelesen.
Ja, wobei der Podcast ruht tatsächlich.
Okay. Hast aber einen Blog, ich bin jetzt vegan.de, fand ich auch ganz spannend. Ich hatte keine Ahnung, dass du vegan lebst, aber da können wir uns vielleicht gleich nochmal drüber unterhalten. Hat ja auch ganz viel so mit Einstellung und Lifestyle zu tun. Und bist Ausdauersportler, fand ich auch ganz spannend.
Auch nicht mehr, du.
Auch nicht mehr.
Leider auch Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Listen du da gekramt hast. Also deine Recherche geht mir jetzt gerade schon ein bisschen zu tief. Nein, ich bin tatsächlich leidenschaftlicher Rennradfahrer gewesen, muss ich im Moment sagen. Und auch Läufer, Marathon gelaufen und alles. Aber tatsächlich, seitdem unsere wunderbare kleine Tochter vor fast 3 Jahren auf die Welt kam, liegt das alles brach. Und es gibt andere Prioritäten im Moment, obwohl ich das auch schon sehr vermisse tatsächlich.
Sehr gut. Ja, kann ja alles wieder kommen. Also vielleicht ist jetzt wieder ein bisschen Raum, weil Fettes Brot bekanntermaßen hat ja Abschiedstournee gegeben, war auf Abschiedstour. Und ich nehme an, das war quasi, ja, das, was dich am meisten Zeit gekostet hat in deinem Leben wahrscheinlich, diese Band zu managen. Die Schallplattenfirma, ich fand das übrigens lustig, Schallplattenfirma, hat mich gefragt, sagt man das heute noch? Es gibt ja eigentlich keine Schallplatten mehr. Das war ja quasi, ja, so habe ich es verstanden, ein Job, der dich wahnsinnig viel Zeit gekostet hat, wahrscheinlich auch mal viel Freude und Leidenschaft ausgefüllt hat. Und worüber wir beide ins Gespräch gekommen sind, war nämlich genau dieses Thema. Die Band löst sich auf und da bricht natürlich wahrscheinlich erstmal, aber da wirst du uns hoffentlich ein bisschen mehr erzählen, so ein Großteil auf einmal weg. Und es war so ein bisschen die Frage, was kommt jetzt, ne? Also Stichwort Neuanfang und wie viel Vertrauen hat man darin, dass was Neues kommt und dass es gut wird? Und wir haben ja schon gerade ausgiebig ein bisschen erzählt, was du alles machst, bist sowieso schon immer wahnsinnig umtriebig. Ich vermute mal, an Ideen mangelt es dir nicht. Und ja, bin gespannt, was das so für dich bedeutet. Es war ein großer Teil deines Lebens. Und ja, was war's und was kommt jetzt?
Ja, eine Frage, auf die es gar nicht so einfach ist, eine Antwort zu finden. Also das waren 30 tatsächlich sehr intensive, wahnsinnig schöne und spannende Jahre, weil wir das große Glück hatten, halt diese Karriere auch über diese Dauer leben zu dürfen und wir zudem ja, so privilegiert waren und ja, unser das, wofür wir unsere Leidenschaft haben und das, was uns umtreibt, wo wir uns ausdrücken wollten, dass wir das zu unserem Beruf machen durften. Das war einfach ein Riesengeschenk. Und dass ich das mit dann am Ende ja 5 Freunden zusätzlich noch machen durfte, also die 3 Brote plus mein Kompagnon André und unser Angestellter Raphael. 6 Personen waren wir in Summe. Das ist einfach nur etwas, wofür man sehr, sehr dankbar sein kann. Und das war unterschiedlich intensiv, weil so eine Künstlerkarriere natürlich auch immer in Zyklen und mit Höhen und Tiefen verläuft. Das ist ja selten geradlinig. Insofern gab es da auch immer Freiraum, den ich auch gerne genutzt habe. Aber die Zeiten, wo es darum ging, dann ein Album rauszubringen, sich um eine Tour zu kümmern, all das, was halt mit so einer Veröffentlichung dann zusammenhängt, war es tatsächlich immer eine sehr arbeitsreiche Zeit. Und die Situation, dass wir uns jetzt ganz selbstbewusst und auch ja mit eigenem Antrieb um die Beendigung dieser Karriere gekümmert haben, das war natürlich ein Schritt, wo wir auch erstmal ja mit uns ringen mussten und was auch intern dann für einige Gespräche gesorgt hat und wo wir dann aber am Ende eine sehr schöne Umgehensweise mitgefunden haben. Und wir haben uns immer so ein bisschen so ein New Orleans Begräbnis, das hat mein Kompagnon André mal so als Bild ausgegeben, ja, zum Vorbild genommen, also mit Pauken und Trompeten und mit viel Freude nochmal durch die Stadt zu ziehen und sich im Positiven dessen zu erinnern, was man hatte. Und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen, zum einen auf der Tour, zum anderen mit diesen 2 Riesenkonzerten, die wir in Hamburg vor insgesamt 60.000 Leuten auf der Trabrennbahn spielen durften. Und insofern haben wir den Abschied so ein bisschen gestückelt. Und du hast gerade auch schon die Schallplattenfirma erwähnt, diese Fettes Brot Schallplatten GmbH. Das ist ja unsere Record Company, wie man dann neudeutsch sagt. Die gibt es auch weiterhin. Und den Fettes Brot Katalog, also alles, was so an Musik entstanden ist über die Jahre, gibt es auch weiterhin. Und wir haben auch abseits der Musik tatsächlich noch Ideen, was man mit dem, was da so entstand in der Vergangenheit, noch für einen Unfug treiben kann. Und insofern ist das auch kein absolutes Ende, so im Sinne dessen, dass mit dem, was Fettes Brot geschaffen hat, nichts mehr passiert, sondern es wird halt einfach nur keine neue Musik geben. Und die 3 werden halt auch gemeinsam nicht mehr auf eine Bühne steigen. Und ja, also ich habe für mich so ein bisschen festgestellt, was so ein bisschen nur zum Mantra wurde in der Zeit, das altbekannte Sprichwort einfach umzudeuten und zu sagen, allem Ende wohnt ein Zauber inne. Und das war tatsächlich so. Also natürlich habe ich geweint und auch während der Tour schon die ein oder andere Träne nicht nur verdrückt, sondern die floss dann auch. Aber andersrum merkt man halt plötzlich, was für Möglichkeiten nochmal vor einem liegen, wenn man sich mal so ein bisschen schüttelt und abputzt und ein bisschen guckt. Wie sieht denn eigentlich die Welt außerhalb von Fettes Brot aus? Und das ist dann doch wieder sehr, 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 sehr spannend und hat mich tatsächlich eher dann euphorisch gestimmt, als dass es mich zu traurig machen würde.
Wow, also eine Ära geht zu Ende, kann man sagen. Also Fettes Brot begleitet mich seit meiner Jugend sozusagen. Insofern kann ich nur erahnen, was es bedeutet, diese Band begleitet zu haben. Und klar, so viele Jahrzehnte, dass da Abschiedstränen fließen, ist ja vielleicht auch normal, wenn das ein so, ja, enger Bestandteil des Lebens war. Es hängen ja auch, ne, Menschen, mit denen man eng verbunden ist. Und finde es total schön, dass du gesagt hast, du hast dich schon auch drauf gefreut, auf das, was da kommt, weil das, ne, ist ja auch immer wieder Raum für Neues. Wie bist du grundsätzlich mit der Veränderung umgegangen? Du bist ja ein sehr offener Mensch, du bist neugierig auf neue Themen, neue Dinge. Wie hast du das gefüllt? Oder wie hast du auch, ja, also wir haben in unserem Gespräch damals, so kamen wir auf die Idee, oder ich, für diese Podcast-Folge mal ein bisschen darüber zu sprechen, so Thema Vertrauen ins Leben zu haben. Weil du hast damals, das fand ich total schön, hast du gesagt, naja, ich habe schon immer auch Vertrauen, dass wieder was Gutes kommt. Woher nimmst du dieses Vertrauen? Wie fühlt sich das an für dich?
Also, woher nehme ich dieses Vertrauen? Es ist da. Es ist so ein bisschen schwer zu beschreiben. ich habe einfach über die Jahre, du hast es kurz angedeutet, immer wahnsinnig viele Dinge ausprobiert. Und ich denke, dass es gut ist, schon beide Möglichkeiten, also sowohl des Gelingens als auch des Scheiterns mitzudenken. Und diese Frage, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, sich zu stellen. Und oftmals stellt sich dann raus, dass eigentlich gar nichts Schlimmes passieren wird. Und wenn man sich mal mit den Realitäten konfrontiert, die dann auf einen einprasseln, dann ist es ja meistens auch so, dass sich Dinge eher zum Guten als zum Schlechten wenden. Und man oft genug ja auch, wenn man sich dann auf eine bestimmte Aufgabe oder auf ein bestimmtes neues Tätigkeitsfeld fokussiert, ja auch ganz andere, wie soll ich sagen, ganz andere Antennen entwickelt und für viele Dinge plötzlich viel aufmerksamer oder sensibler wird, der Fokus verschiebt sich. Und ich glaube, dass man sich dann selbst schon vor Schlimmem bewahren kann und häufig genug dann auch unbewusst Weichen für viel Positives stellt, von dem man noch gar nicht ahnt, dass es kommt. Und das finde ich so spannend. Und was die Fettes-Brot-Trennung anbelangt, ja, zum einen Ende einer Ära und es war auch total schön zu sehen, wie vielen Menschen das was bedeutete, weil das einfach auch für uns und für jemanden wie mich, der halt dann im Hintergrund tätig war, einfach nochmal gezeigt hat, dass dieser Job auch sinnvoll war über die Jahre, dass man Menschen Freude geschenkt hat. Das war sehr, sehr schön. Und genau, diese Energie zur Veränderung und das Grundvertrauen, das bringe ich tatsächlich schon seit vielen Jahren mit. Und es hat tatsächlich, ich glaube, es hat bei mir sogar in der Schule angefangen. Es gab eine Situation, also wenn ich frage mich auch mal, wo es herkommt. Ich war, ich glaube, in der 7. Klasse damals und habe in der Schule, obwohl ich war ein sehr, sehr guter Grundschüler, war einer der wenigen, die von unserer Grundschule aufs Gymnasium gehen durften. Das war damals noch so, also heute ist das ja ein bisschen anders. Und habe dann aber so im Gymnasium gar nicht so recht in der Klasse und auch später auch im Unterricht dann Anschluss gefunden. Und in der 7. Klasse war es dann so weit, dass ich halt wahnsinnig viel schlechte Noten hatte. Versetzung war gefährdet zum Halbjahr und ich dachte so, was soll jetzt passieren? Gehst du auf die Realschule, bleibst du sitzen, was auch immer. Und das war das erste Mal, so dass ich für mich so in diesem Alter von, ich weiß gar nicht, wie alt ist man da, so 13, glaube ich, die Entscheidung getroffen habe, nee, ich will da was verändern und ich möchte einfach aus eigenem Antrieb jetzt einen Jahrgang zurückgehen. Die siebte halt zum Halbjahr nochmal machen. Ich möchte nicht sitzen bleiben, möchte das irgendwie selbst in die Hand nehmen. Und das war so ein absoluter Gamechanger. Also plötzlich habe ich Sachen, sind mir Sachen leicht gefallen, weil ich sie quasi auch nur wiederholt habe. Das war dann natürlich so eine gute Brücke erstmal. Aber ich habe plötzlich gute Noten geschrieben, wurde in dem bestärkt, was ich da konnte und wo ich vorher halt immer so das Gefühl des Versagens hatte. Und da ging eine ganz andere Welt auf plötzlich. Und da habe ich eine ganz gute Schulkarriere tatsächlich hingelegt, bis auf mein Mathe-Abi, aber das bleibt jetzt mal vertraulich. Und habe mich von dort an eigentlich viele, viele andere Sachen auch getraut, weil ich gemerkt habe, dass das eine Situation war, wo ich einfach so meine Angst überwunden habe und mich in dieses kalte Wasser begeben habe und da schwimmen lernen musste. Und das hat funktioniert.
Schön, sehr, sehr schöne Geschichte. Was du gerade gesagt hast, und das fand ich auch noch mal ganz bezeichnend, du hast gesagt, da habe ich mich entschieden, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und das klingt, als wärst du so von außen betrachtet aus so einer Opferrolle in so eine Gestalterrolle gegangen und hast dich quasi proaktiv entschieden, dass das Leben gut ist, wenn ich die Dinge in die Hand nehme und was draus mache. War das so? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, Opfer geht mir immer ein bisschen weit, ne? Also es gibt ja auch gute Gründe, warum Menschen gewisse Entscheidungen nicht treffen. Und ich muss sagen, ich bin meinen Eltern in der Hinsicht sehr dankbar, die mir auch gerade in dieser Hinsicht immer die komplette Freiheit gelassen haben, Entscheidungen selber zu treffen. Das kann man einerseits vielleicht so ein bisschen als Nachlässigkeit interpretieren, wenn man es böse meinen möchte. Aber sie haben eigentlich immer gesagt, Jens, du musst wissen, was gut für dich ist. So, und da kann man sich vielleicht dann auch mal so als 12-, 13-Jähriger ein bisschen alleingelassen fühlen, wenn man denkt, also eigentlich möchte ich doch, dass ihr als Erwachsene wisst, wo es lang geht und dass ihr mir helft, diesen Weg zu beschreiten. Aber genau das war ihre Hilfestellung, zu sagen, ne? Also guck, was du denkst, was das Richtige für dich ist, und dann wirst du die richtige Entscheidung treffen. Und am Ende ist genau das eingetreten, aber das muss man auch erstmal, ja, das da den Schritt muss man gehen mögen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was deine Frage war, aber
Nee, genau so.
okay,
Total
alles
schön.
klar,
Ja,
ich
nein, nein, das
danke.
passt. Also, weil ich finde es sehr schön, dieser Satz, du musst wissen, was richtig für dich ist. Ne? Das hat ja viel mit Intuition zu tun. Das ist ja so die Aufforderung und das finde ich ganz toll, weil deine Eltern dich bestärkt haben, quasi auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition, auf deine innere Stimme, was auch immer das jetzt sein mag, zu hören. Wie machst du das? Wie gehst du in Kontakt mit deiner inneren Stimme?
Macht auf jeden Fall. Es ist eine Mischung. Das ist eine Mischung aus Intuition und Geduld. Zum
Geduld,
einen.
klingt nach Warten, entschuldige, warten
Ja.
worauf? Geduld in Bezug auf was?
Also erstmal ist das meistens ein ganz Impuls. Also ich bin zeitgleich, ich bin sehr impulsiver und aber auch ein sehr ruhiger Mensch in einem. Und ich glaube, das charakterisiert auch so meine Entscheidungsfindung, was so große oder aber auch kleine Dinge des Lebens anbelangt. Also ich bin immer sehr schnell begeisterungsfähig für vieles, nehme mir dann aber auch die Zeit, mich insbesondere, wenn es um Beziehungen geht, jeglicher Art, also ob es jetzt geschäftliche Beziehungen, private sind, was auch immer, das ja für mich ausreichend zu reflektieren. Und ich habe jetzt gerade in letzter Zeit, vielleicht kommen wir noch dazu, ich habe ein neues kleines Label gegründet hier in Berlin. Das nennt sich Eintracht Pankow und da nehme ich neue deutschsprachige Künstler unter Vertrag. Und das ist wahnsinnig spannend, weil man Menschen zunächst mal über deren musikalisches Werk kennenlernt. Das triggert mich häufig dann, das ist so der Door-Opener. Das denke ich, wow, okay, das ist spannend, da möchte ich mehr darüber wissen. Dann nimmst du mit diesen Menschen Kontakt auf und dann musst du genau in diesen Prozess gehen, um zu gucken, so, ne? Also deckt sich das jetzt, deckt sich dieser erste Impuls mit dem, was diese Person repräsentiert, und kommt man da auch auf einer Schwingungsebene, um es jetzt mal so ein bisschen spiritueller zu formulieren, zueinander. Und da merke ich oft genug, dass das nicht der Fall ist. Und das braucht einfach Zeit, ne? Das ist zum einen das Sprechen miteinander, das ist aber zum anderen aber auch ja, Reflektieren, sich Gedanken machen, sich tatsächlich diese mindestens mal eine Nacht zu nehmen, darüber zu schlafen. Und bisher war es so, dass ich zumindest das Gefühl hatte, dass die Entscheidungen dann auch immer gute waren im Nachhinein.
Du hast vorhin gesagt, Schwingungsebene, um es ein bisschen spirituell zu sagen. Wie spirituell bist du? Würdest du dich selber als spirituellen Menschen beschreiben?
Oh je, dann definieren wir das mal erstmal.
Ja, interessant. Wie würdest du es definieren?
Also ich glaube, es gibt Dinge, die wir nicht verstehen und von denen wir nichts wissen und die unser Leben auf eine Art und Weise beeinflussen, auf die wir nur bedingt Einfluss haben. So, und dass man sich für Dinge öffnen kann, von denen wir nicht unbedingt wissen, wie sie wirken. Und das mögen dann manche irgendwie so als Glück, als Zufall, als Fügung, als Schicksal definieren. Aber ich glaube, dass man schon also man kann mit einer gewissen Sensibilität, glaube ich, dann doch Dinge erspüren, sage ich mal zumindest, die vielleicht abseits dessen liegen, was man sonst für ja, rational oder logisch oder sonst was hält.
Ja, schön. Hat ja auch viel damit zu tun, wie wir Entscheidungen treffen, ob wir da drauf hören, ne? Innere Stimme, wo auch immer die herkommt in uns. Und um nochmal so ein bisschen auf diese Schwingungsebene zu kommen, also ich habe verstanden, dass du da, ne, auch so ein bisschen einfach hinspürst, wie fühlt sich das gerade für mich an, in Kontakt mit diesen Menschen zu sein? Ist das gut oder nicht? Gerade vielleicht auch, wenn es um geschäftliche Entscheidungen geht. Kannst du dich an einen Moment erinnern, an dem du nicht auf dein Bauchgefühl gehört hast, nicht auf deine innere Stimme gehört hast, dich anders entschieden hast und wie ist es ausgegangen?
Jemand, der sich ganz schlecht irgendwie an Dinge erinnert. Ich lebe so wenig in der Vergangenheit. Und also ich will es mal so sagen, also Gruppenentscheidungen sind ja nicht unbedingt immer Entscheidungen, wo man seinem Bauchgefühl folgen kann. Und wenn man, sagen wir, so einer Gruppendynamik unterliegt und so einem Gruppenkonsens auch oder vielleicht dann auch durch eine Mehrheit überstimmt wird, Entscheidungen zu treffen, dann kann das schon mal dazu führen, dass man halt nicht seinem Bauchgefühl folgen kann. Kann ich jetzt so konkret kein Beispiel nennen, aber tatsächlich, also das gab es und gibt es in der Politik, das gab es und gibt es, wenn ich meinen geschäftlichen Aktivitäten nachgehe, wo man sich dann einfach den Gegebenheiten mal fügen muss. Und oft genug ist es dann aber im Nachhinein tatsächlich so, dass ich merke, ja, also vielleicht ist es auch so ein selbstverstärkender Effekt, ne, dass man dann denkt, okay, ich häng mich da jetzt auch nicht mit 100% Herzblut rein, weil ich eh denke, es ist zum Scheitern verurteilt, ne? Also ist ja psychologisch dann auch mal ganz interessant, was man dann auch selbst für Folgen auch herbeiführt durch sein eigenes Verhalten, weil man an Dinge vielleicht nicht glaubt. Aber ich muss sagen, dass ich häufig genug halt tatsächlich meinem Bauchgefühl folgen konnte und durfte. Und das ist ja auch dieses große Geschenk, halt über die Jahre halt auch selbstständig tätig sein zu dürfen und da auch Entscheidungen halt komplett selbstbestimmt fällen zu dürfen. Und ja, also das Bauchgefühl liegt aber auch nicht immer richtig, ne? Es gab auch Situationen, wo ich dann im Nachhinein dachte, okay. Aber das hat auch viel damit zu tun, dass sich auch Umstände und Situationen verändern, ne? Oder auch Menschen verändern über Jahre, ne? Dass man vielleicht auch, ich sag mal, Beziehungen eingeht oder Entscheidungen trifft, die langfristig sind und wo sich dann einfach durch den Verlauf der Zeit Dinge verändern, die dann eine damals vielleicht richtige Entscheidung dann irgendwann nicht mehr als richtig erscheinen lassen.
Ist ja auch normal, denke ich, ne? Die Dinge sind im Fluss, wir sind im Fluss, wir verändern uns, alle Menschen um uns herum verändern sich und das ist, ja, würde ich auch so sagen, ne? Das ist so sehr schön gesagt, das, was sich gestern richtig angefühlt hat, muss ich heute nicht mehr richtig anfühlen. Und wichtig ist einfach nur, dass man dann da mitgeht und guckt, was ist denn jetzt richtig für mich? Ja, sehr schön. Apropos jetzt richtig, du hast es gerade schon ganz kurz erwähnt, dein neues Plattenlabel. Eintracht Pankow. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie das gekommen ist, wie du diese neue Aufgabe für dich gefunden hast, was da los war?
Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Nein, so, sag ich tatsächlich ganz ehrlich. Also ich hatte jetzt so mit dem Fettes Brot Ende erstmal für mich auch so mit dem ganzen Thema Musikbranche abgeschlossen, weil ich gedacht habe, oh, nee, es reicht und ich möchte dieses Tagesgeschäft auch nicht mehr machen. Und wenn man 30 Jahre halt die gleiche Suppe kocht, dann schmeckt die halt irgendwann wahnsinnig fad, ne? Und mir ging es auch so ein bisschen so mit der deutschen Musikszene, dass ich da reingehört habe und das, was ich so kannte, mir auch nicht gefallen hat. Und deswegen wollte ich mit all diesem Kram erstmal gar nichts zu tun haben. Und ich bin aber weiterhin neugierig und hätte auch mit Fettes Brot noch viel, viel Schabernack treiben wollen, also auch so geschäftlicher Art. Und habe aber gemerkt, dass wir da so aus unserem sehr komfortablen Nest nicht unbedingt rauskamen. Und es gibt halt abseits dessen, also ohne jetzt tief da in die Details zu gehen, aber dieses ganze Thema, wie soll ich sagen, Selbstdistribution im Musikgeschäft mittlerweile. Also es gibt wahnsinnig einfache Möglichkeiten heutzutage für Künstlerinnen und Künstler A zu produzieren. Das ist so einfach und kostengünstig wie noch nie. Und zum anderen, das halt dann auch in die Welt zu geben, auf diese ganzen Streaming-Plattformen. Und mit diesem Thema habe ich mich dann, weil ich einfach neugierig war, mal intensiver auseinandersetzen wollen. Und am Ende brauchst du halt irgendwas, was du dann auf diesen Plattformen auch vertreiben kannst. Und das konnte schlecht fettes Brotmusik sein, weil die schon vertraglich woanders ist. Und dann habe ich zum einen angefangen, selber Musik zu machen und aufzulegen und House zu produzieren, weil das, wie ich dachte, recht einfach ist. Und zum anderen habe ich dann über das Gucken, was es so alles in dieser Szene gab, nochmal eine ganz andere Neugierde und ganz neues Interesse an dem, was so aktuell an Musik durch die Welt schwirrt, bekommen und bin da auf wahnsinnig spannende deutschsprachige Künstler und Künstlerinnen gestoßen und habe gemerkt, dass die gar nicht die Plattform haben, die sie verdienen würden und mich auch gefragt, wo so meine Position sein könnte, um einerseits die zu unterstützen, mein Netzwerk einzubringen und die heutigen Werkzeuge zu nutzen. Und eines dieser Ergebnisse ist dieses neue Label und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil ich zudem auch jemand bin, der einfach unheimlich gerne anderen Menschen zu ihrem Erfolg verhilft und ich sehe das total gerne, wenn Leute mit dem, womit man sie unterstützen kann, wachsen und wenn sie Lust haben, auch zu lernen und das ist gerade irgendwie sehr, 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 sehr befriedigend, muss ich sagen.
Total schön. Sehr, sehr schön. Also, das hat mich gerade tatsächlich berührt, dass du gesagt hast, dass es dir wichtig ist, Menschen zu ihrer Plattform zu verhelfen, dass du gerne siehst, wie sie wachsen. Jetzt bist du ja als Manager im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie viele Fettes Brot-Fans dich kennen oder deinen Namen schon mal gehört haben. Vielleicht viele, wenn sie große Fans sind, die anderen vielleicht nicht. Bevor wir uns persönlich getroffen haben, hatte ich deinen Namen auch noch nie gehört.
Früher habe ich so immer Fanpost bekommen, aber da habe ich auch noch selbst Merchandise verkauft. Das ist
Großartig.
lange, lange vorbei, ja.
Schöne Anekdote. Genau, und die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, wie ist das für dich, anderen Menschen so die Bühne zu überlassen? Wie viel Lust hast du auf der Bühne zu stehen? Du hast auch gerade erzählt, hast auch selber wieder angefangen, Musik zu machen. Wie wichtig ist dir das, auf der Bühne zu stehen und auch eine Bühne zu haben?
Also erstmal war auch Bühne angstbesetzt von früher. Ich hatte eine eigene Band in der Schule und die auch eher aus einem Unfall heraus entstanden ist. Und plötzlich haben wir uns auf der Bühne der Schulaula wiedergefunden und haben da unsere Musik gemacht. Aber die Bühne ist gar nicht so das Wichtigste. Also das Wichtigste ist für mich, sich kreativ auszudrücken. Und trotzdem, ja, also Bühne, ja, wenn du Bühne als Sinnbild für Anerkennung nimmst, dann ja, weil Anerkennung im Sinne von, dass es Leute gibt, die das mögen. Das ging ja mit der Fotografiererei genauso, das war auch mit meinem veganen Podcast so. Also es ist ja einfach wahnsinnig schön zu hören, dass man mit dem, was man macht, auch Menschen erreicht und dass denen das auch was bedeutet und dass man mit denen irgendwie auf einer Wellenlänge liegt und sich auch austauschen kann und ich finde es einfach immer wahnsinnig spannend, was für Möglichkeiten das einem eröffnet. Also durch den veganen Podcast, ich habe so viele spannende Menschen kennengelernt. Also von Klimaaktivisten über Profi-Radsportler bis zum ehemaligen Torhüter der Fußballnationalmannschaft. Das finde ich einfach total toll. Also einfach auch diese Geschichten zu hören, finde ich wahnsinnig spannend. Mit der Fotografiererei genauso. Kommst in Welten rein, kommst in diese Modewelt rein, bist plötzlich auf der Fashion Week in Mailand und sowas und hast mit dieser Modelwelt zu tun. Finde ich hochgradig spannend. Und ähnlich ist es auch immer mit der Musik gewesen, auch gerade jetzt, wo ich selber Musik mache. Ich finde es einfach total interessant und das ist ja technisch heute einfacher denn je, mit Menschen aus aller Welt auch Kontakt aufzunehmen und die dann mal zu fragen, kann ich einen Remix für dich machen? Hast du Lust, auf meinem Song zu singen? Und ja, kann ich noch eine sehr, sehr lustige Anekdote zu erzählen, wenn wir Zeit dazu haben? Also, du nickst, okay. Ich lebe ja hier in Berlin und habe, wie gesagt, selber angefangen, Musik zu machen und unter dem Namen Hedgefield, so Dance Pop. Also, wer Lust hat, kann da mal reinhören. Und habe dann so ein bisschen folgst du unterschiedlichen Menschen aus aller Welt auf Instagram zum einen und dabei ist so ein Producer aus Los Angeles und der ist relativ wild und erzählt so auf Instagram immer in seinen Stories gibt er so Producing-Tipps und er hat zudem auch noch so einen Discord-Channel für die es kennen. Das ist so eine Serverplattform, wo Menschen sich dann sehr themenbasiert austauschen können und in diesem Discord-Channel von diesen Menschen aus LA hatte einen so ein Feedback-Kanal eingerichtet. Da können Leute dann ihre Musik einstellen und man kann dann zuhören und Feedback geben. Da bin ich aus Neugierde mal reingeraten, habe mir dann ein paar Sachen angehört und dann bin ich auf einen Song gestoßen, den ich irgendwie ganz spannend fand und habe den dann angeschrieben, den Menschen, der das gemacht hat, auf Englisch natürlich, ne, so, hey, I like your song and would like to do a remix for you und sowas. Und hat er zurückgeschrieben und naja, und dann schrieben wir so ein bisschen hin und her und dann stellte sich raus, der kam auch aus Berlin. Da dachte ich, hey, was für ein Zufall. Okay, wir müssen uns mal treffen. Dann haben wir per WhatsApp miteinander versucht, was auszumachen, ähnlich wie bei uns. Zwei, drei Termine sind gescheitert. So. Und dann haben wir uns aber hier bei uns in der Nähe, so 1 Kilometer entfernt von hier im Kiez, auf einen Kaffee getroffen. Er ist Brasilianer, total netter Typ, sprach Deutsch, kannte fettes Brot. Also allein das waren schon so wahnsinnige Zufälle. Und dann stellt sich am Ende raus, der wohnt 2 Häuser neben mir. Und da habe ich gedacht, irre, das kann doch nicht sein. Das geht hier digital um die ganze Welt, über Los Angeles und wieder zurück. Und eigentlich hätten wir uns hier schon längst mal über die Straße laufen können. Aber auch sowas zum Thema Schwingung, ne? Also ich weiß nicht, was das ist, aber in letzter Zeit häufen sich solche Ereignisse. Man muss sie natürlich auch herbeiführen, man muss dafür was tun, aber am Ende, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, ne? Aber die Welt ist voller Wunder, ne? Also man muss sie nur irgendwie sehen wollen.
Wow, richtig schön. Die Welt ist voller Wunder. Ein sehr, sehr schöner Satz, der gefällt mir gut. Also hat ja auch ganz viel, wie du schon sagst, auch mit Schwingungsenergie zu tun. Ne? Was ziehe ich an? Was will ich in mein Leben ziehen? Ne? Und klar, hast du gesagt, muss man auch was für tun. Es fällt mir nicht einfach in den Schoß zu Hause sitzen, meditieren, kommen die Sachen zu mir. Ganz so ist es natürlich nicht. Ne? Was ich mir tatsächlich in dem Moment, welche Frage ich mir gestellt habe, ist: Das neue Label, also Eintracht Pankow, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, ist offensichtlich jetzt ein Projekt, das viel deiner frei gewordenen Kapazitäten vermutlich in Anspruch nimmt. Es klingt ein bisschen so, als hätten dich die Sachen gefunden. Also von wegen Schwingung und Anziehung. Oder hast du konkret auch nach neuen Betätigungsfeldern gesucht? Wie war das?
Was bedingt was, ne? Ich glaube, es ist ein bisschen was von beidem, ne? Also es gibt, also ich glaube immer, man muss ja Dinge aussprechen, um die Welt wissen zu lassen, was man möchte. So, und aussprechen meine ich auch gegenüber anderen Personen. Und oftmals ist es ja so, dass man sich, gerade wenn man so in der frühen Phase von Ideen oder Projekten ist, sich damit wahnsinnig schwer tut. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob man es verallgemeinern kann. Und also über den, ich glaube, über diese Brücke muss man einfach erstmal gehen und dann ergeben sich Dinge. Und dann baut sich so ein Haus von selbst irgendwie, ne? Und das finde ich so spannend. Also mit diesem Label war es auch so, ich habe durch einen wahnsinnigen Zufall, also eine mittlerweile gute Freundin durch die Politik kennengelernt, mit der ich mich dann, weil sie auch in der Musikbranche tätig ist, in Berlin irgendwann mal auf ein Abendessen getroffen habe und das war wahnsinnig nett. Und dann sagte sie irgendwann, Jens, du musst unbedingt meine Freundin Mathilda kennenlernen. Also ihr, die macht auch Management und ist in ihrem Job nicht so richtig zufrieden und vielleicht könnte sich daraus was ergeben. Ich dachte, okay, jetzt noch so ein 22-jähriges Mädel, die irgendwie in der Musikbranche was werden will und sowas. Und ich dachte, naja gut, okay, aber ich denke, du wirst ein Näschen haben. Ja, wir können uns ja mal treffen. So und Mathilda, wir haben uns einmal getroffen und haben gewusst, so wir müssen irgendwas zusammen auf die Beine stellen. Und die unterstützt mich jetzt in vielen Sachen, was das Label anbelangt. Und das war auch so eine Sache, ne? Und wenn es Mathilda nicht geben würde, würde es dieses Label in der Form nicht geben. Und so baut ein Stein auf den anderen auf. Und ich glaube, ja, wie gesagt, es ist so eine Sache von Push and Pull. Ich glaube, man muss beides machen. Ne? Also man muss das so ein bisschen, also man muss es in die Welt drücken, aber dann auch aufpassen auf das, was zurückkommt. Und dann das aber auch, also diese Möglichkeiten auch austesten und auch auf Gefahr hin, dass manches dann nicht funktioniert. Und also meistens ist ja, dass vielleicht eine Sache nicht funktioniert, aber dafür kommen 5 andere spannende dabei raus.
Du hast gerade gesagt, man muss wissen, was man will und das auch laut aussprechen. Zumindest habe ich es jetzt gerade so erinnert. Und das finde ich ganz spannend, weil tatsächlich, also fehlt mir persönlich ganz oft die Klarheit darüber, was ich eigentlich will, ne? Wo ich immer denke, naja, wie kannst du es kriegen, wenn du selber noch nicht mal weißt, was du willst? Wie klar bist du dir darüber, was du willst und wie sehr ergeben sich die Dinge von allein und du wählst aus von dem, was da kommt.
Ich finde das total spannend, was du sagst, Kerstin, weil ich bewundere Menschen, die so eine klare Vision und eine klare Mission im Leben haben. Also ich bin zum Beispiel, wir sind sehr, sehr gut befreundet mit den beiden Machern von Viva Con Agua. Die haben sich irgendwann halt diese Mission auferlegt, Menschen auf aller Welt oder in aller Welt mit sauberem Trinkwasser und Hygiene zu versorgen. So. Und das ist so eine Aufgabe, wo ich denke, wow, die würde ich gerne für mich finden. Genauso wie andere halt so ganz klar sind in ihrem in ihrer Mission. Und also so ein Mensch bin ich tatsächlich nicht. Ich merke so über die Jahre, ich bin ja nun auch schon fortgeschrittenes Semester und ich merke aber so über die Jahre, was ich so ein bisschen rausschält, so an wie soll ich es nennen, so an Hauptmission. Und das eine ist also für mich das ganz große Thema Netzwerken. Ich finde es wahnsinnig spannend, Menschen zusammenzubringen, auch selber Menschen kennenzulernen. Und zum Zweiten, das, was ich vorhin im Rahmen des Labels auch schon sagte, dieses Thema, Menschen zu begleiten. Also ich mache das im politischen Sinne auch. Ich bin da bei einer Organisation ehrenamtlich tätig, die politische Talente fördert, was ich wahnsinnig spannend finde. Denen halt mit Rat, Erfahrung und Netzwerk zur Seite zu stehen. Und dieses ganze Thema, ja, heute klingt das so, ja, ich mag diesen Begriff gar nicht so, aber dieses ganze Thema Coaching, ne? Also das finde ich in der Hinsicht auch nicht. Ich habe da überhaupt gar keine Ausbildung und mache das auch rein nach Gefühl und wo ich denke, was richtig wäre, find ich halt total interessant. Und das sind so die Hauptaspekte, die sich so als Mission rausgestellt haben, ne? Aber das kann sich dann thematisch auf ganz unterschiedliche Felder verteilen. Und das hat's auch immer. Ich habe auch mal einen Trainerschein im Radsport gemacht und sowas, weil ich es wahnsinnig spannend finde, da junge Leute zu unterstützen und so. Und ich mag halt das, was ich für mich irgendwann erlernt habe, unheimlich gerne weitergeben. Und bloß so dieses eine klare Betätigungsfeld, das hat sich bei mir nie rausgeschält. Das wird, glaube ich, auch nicht mehr kommen. Also dafür bin ich zu sehr, wie sagtest du vorhin, Scanner-Persönlichkeit. Das fand ich auch ganz spannend.
Vielseitig interessiert, ja.
Ja,
Hast du ja gesagt, schnell
genau.
begeisterungsfähig, das kann ich teilen. Da
Genau.
geht es mir tatsächlich ähnlich. Und ja, jeder braucht so sein Warum, ne? Also warum stehe ich eigentlich jeden Morgen auf? Warum mache ich die Dinge, die ich tue? Und da finde ich mich sehr wieder in dem, was du sagst, ne? Menschen begleiten in ihrer Entwicklung. Und das kann ja in den verschiedensten Feldern sein.
Ja.
Und wie bei dir in der Musikbranche oder bei mir in der Persönlichkeitsentwicklung, ja, total schön. Und die Frage ist dann auch, muss es jetzt wirklich immer ein konkretes Projekt sein, gerade wenn man so vielseitig interessiert ist und wenn man so viele Kontakte auch hat wie du, dann wäre es ja fast fahrlässig, das nicht auf verschiedenen Ebenen zu nutzen. Ja, sehr schön, total schön.
Ja, wobei es natürlich eine Sache ist, da muss man sagen, also wenn wir da auch gerade speziell wieder nach Deutschland gucken, ist es schon so, dass man halt sehr immer über eine Tätigkeit definiert wird, ne? Ah, das ist der Manager, ach, das ist der Fotograf. So, und wenn jemand mehrere Dinge kann, vielleicht auch ein Talent für mehrere Dinge hat, dann hat man da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, das zu verargumentieren. So, merke
Das
ich
ist
auch,
sehr
wie ich mich da,
deutsch. Ja,
ja, wie ich mich da selbst auch immer versuche zu erklären, so, und dann auch, also wenn mich heute jemand fragt, was bist du denn eigentlich vom Beruf? Ich kann es gar nicht sagen. Also ich bin so vieles und nix, ne? Und ich habe heute mal den Hut auf, morgen mal den. Und das heißt ja aber nicht, dass man das nicht ohne Talent, ohne Passion und ohne ein gewisses Niveau macht, sondern dass es einfach ja viele Betätigungsfelder gibt, die einem liegen, möglicherweise. Aber es hat am Ende auch, weißt du, das Problem ist dann wieder, kurz um das Thema noch zu Ende zu bringen, dass es häufig so ist, dass man auch Sachen natürlich nie in der Intensität oder in der Komplexität erlernen wird, wie jemand, der sich über Jahre, Jahrzehnte dem aussetzt, ne? Also, jetzt gerade angefangen vor einem Jahr Klavier zu lernen. So, es ist also ich beneide meinen Klavierlehrer nicht, dass ich sein Schüler bin. Das ist, glaube ich, eher eine Plage, als dass es irgendwie schön ist. Und wenn ich sehe, Er ist vieles jünger als ich, aber spielt halt schon wahnsinnig lange Klavier, wie leicht ihm das fällt. Und ich weiß, das werde ich nie erreichen. So, aber der hat seine Passion damit gefunden und hat da wahnsinnig viel Zeit und Talent, also Talent nicht investiert, aber Zeit investiert und Talent mitgebracht. Und da werde ich halt nie hinkommen. Und das frustriert einen dann manches Mal auch, wenn man merkt, also weil man, ich suche mir natürlich immer irgendwie Menschen, die mehr können, irgendwie einen Schritt weiter sind, weil ich das immer total inspirierend finde und einfach auch ein gutes Leitbild. Und da muss man sich dann selber davor bewahren, dass man die Maßstäbe dann zu hoch ansetzt.
Ja, kann ich alles genauso unterschreiben und sehr nachempfinden. Da geht es mir tatsächlich sehr ähnlich. Ich glaube, das ist einfach die Frage, ob man seiner Persönlichkeit ein Mensch ist, der in die Tiefe geht und dabei aber natürlich ein eingeschränktes Feld beackert, weil man sehr in die Tiefe geht, oder man geht eben in die Breite und hat dann mehr im Portfolio, ne? Es hat beides seine
Genau.
Stärken, würde ich sagen. Und alles, ja, vielleicht dafür dürfen wir vielleicht auch ein Team sein, ne? Dass jeder seine Stärken mitbringt.
Im Mittelalter wären wir Universalgelehrte gewesen, glaube
Ja, wahrscheinlich
ich.
wären wir das. Und in anderen Ländern wären wir wahrscheinlich mit dieser Art und Weise auch deutlich erfolgreicher als hier, wobei ich nicht sagen würde, dass wir nicht erfolgreich sind. Also du auf keinen Fall.
Ach, ich will damit gar
Aber
nicht hadern. Ich mag das gar nicht hören,
ja.
Kerstin.
Nein, nein, auf keinen Fall. Wir sind ja hier mit positiver Energie versehen und
Total
das ist ja auch gut
privilegiert.
so.
Also, ja.
Total. Das sind wir tatsächlich. Ja, das würde ich auch so sehen. Genau. Ja, spannend. Nochmal das Thema, ganz anderes Thema jetzt, vegan. Das fand ich spannend, dass du vegan bist. Wie ist das gekommen und wie sehr ist das Teil deines Lebens und deiner Lebenseinstellung?
Muss erstmal ein Geständnis machen, exklusiv. Ich lebe nicht mehr allein vegan. Das hat aber den profanen Grund, wie gesagt, dass ich vor knapp 3 Jahren nochmal das große Glück hatte, Vater zu werden und Schwangerschaft zumindest hier in Deutschland medizinisch nicht, also als eine vegane Schwangerschaft als medizinisch nicht unbedenklich erachtet wird. So, und dann haben meine Frau und ich uns dazu entschlossen, uns halt dann auch wieder zu einem gewissen Teil vegetarisch zu ernähren und sind davon jetzt noch nicht so ganz wieder abgekommen. Aber also ich glaube, dass, also ich habe so 50-50, glaube ich, zurzeit. Aber das war ja auch durchaus so ein bisschen Mission meines Blogs und sowas, zu sagen, ey, komm, wenn du 2 Tage in der Woche dich vegan ernährst oder einen Tag und dir auch ein Bewusstsein dafür entwickelst, reicht das ja schon komplett. Und wer weiß, wo es hinführt, ne? Und erzwingen kann und sollte man sowieso nichts. Wo kam es her? War tatsächlich so ein bisschen auch so die Erfahrung mit meinen mittlerweile erwachsenen Töchtern, dass ich immer nur gesehen habe, dass sie sich morgens und abends beim Frühstück und beim Abendbrot immer die Salami und was weiß ich alles auf den Teller knallten. Und ich dachte, hey, wo kommt denn das her? Warum sind die Kinder so gierig da drauf? So, und ne, dann stellst du fest, es hat ganz viel auch gar nicht damit zu tun, dass es gesund ist, sondern dass es auch einfach wahnsinnig würzig ist und was weiß ich. Und dann kam dieses ganze Thema Klimakrise natürlich noch dazu. Und dann fängst du an und dann schlägst du so ein Buch auf der ersten Seite auf und fängst immer weiter an zu blättern und denkst, oh wow, was tut sich denn da für ein Kosmos? Was tut sich denn da für eine Welt auf? Und wie konnte ich all das nicht wissen? Ne? Und das war so ein bisschen so, viele vergleichen das immer so mit diesem Matrix-Bild, mit dieser ich weiß, roten und blauen Pille, glaube ich. Ne? Mit der einen siehst du die wahre Welt, mit der anderen bleibst du in deiner Welt. So. Und das war tatsächlich so ein bisschen so. Und ich fand das zu Anfang auch wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Und dann war es aber so, dass, also ich hatte mich schon mit der Idee auseinandergesetzt und dann waren meine heutige Frau und ich aber mal zu einem Essen bei Freunden eingeladen und die hatten 7 Wochen ohne gemacht, also diese Zeit um Ostern herum, diese eigentliche Fastenzeit, und haben halt in dieser Zeit sich vegan ernährt. Und wir kamen dann, glaube ich, so zum letzten oder vorletzten Tag ihrer veganen Ernährung und die hatten so ein ganz opulentes Festmahl dann mit rein veganen Lebensmitteln uns da kredenzt. Und dann sind wir auf dem Weg nach Hause, haben meine Frau und ich darüber gesprochen und sagten, also das war ja so toll, wollen wir das nicht einfach mal ausprobieren? Aus diesem Ausprobieren ist dann halt so peu à peu mehr geworden. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich merke, dieser ganze Stress, weil das ist ja nun wirklich auch schon einige Jahre her, sich vegan zu ernähren und zu gucken, ne, welche Lebensmittel sind vegan, wo kommen die her, worauf muss man achten, was ne, dass darüber so in der Bloggerwelt gar nicht so viel passierte. So ein bisschen geguckt und habe gedacht, okay, das möchte ich noch mal ein bisschen angehen und habe dann meinen Blog gestartet und habe das wirklich dann jetzt auch über viele Jahre sehr, sehr intensiv gelebt, habe auch das vegane Straßenfest in Hamburg beispielsweise auch mehrfach moderiert und so. Und war sehr spannend, oder es ist immer noch sehr spannend, in diese Welt einzutauchen. Und ich sehe also mit großer Freude, dass ich halt auch diese vegane Ernährung so ein bisschen mehr als Selbstverständlichkeit durchsetzt, zumindest in den Großstädten heutzutage. Und vielleicht habe ich einen klitzekleinen Teil dazu beigetragen. Aber wie gesagt, das ist immer den eigenen Lebensumständen auch geschuldet. Und wir haben auch Freunde, die eine Milchviehwirtschaft haben und sowas. Und das ist auch okay. Da wird man natürlich auch erstmal ein bisschen komisch angeguckt, aber die mögen uns trotzdem noch.
Ja, schön. Es klingt, als wärst du sehr offen und jeder darf sein, wie er ist. Und finde es auch schön, dass du dir selber auch so ein bisschen Flexibilität einräumst, da nicht so ein Hardliner bist.
Das ist das Leben, ne? Also ich glaube, also mit Zwang erreicht man eh nichts, denke ich. Und wir haben gerade so eine tolle Situation, also was ich auch so also ganz inspirierend empfinde, dass man mit meiner Tochter bin ich einmal in der Woche bei der Physiotherapie und diese Physiotherapeutin, die ist so toll. Also meine Tochter ist nun gerade knapp 3, noch nicht mal ganz 3 und man könnte da auch ganz anders rangehen und wir haben auch schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, aber sie lässt ihr absoluten Freiraum, sich da auszuprobieren und sie darf fast alles machen und sie gibt dann in dem Moment Hilfestellung. So, und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Also ne, entscheide dich selber für irgendwas und wenn du meine Hilfe brauchst, bin ich da. Ne? Also es ist quasi ja so eine Patronats-Elternrolle, die man übernimmt. Und ich finde, solange man dieses Angebot macht, aber natürlich gibt es dann auch mal die Enttäuschung, gerade wenn man mit Erwachsenen zu tun hat, dass man denkt, so eigentlich solltet ihr, also würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Angebot annehmen würdet, aber sie tun es dann einfach nicht. Ne? Also kann man dann auch als beratungsresistent bezeichnen oder wie auch immer man das nennen möchte, aber das ist dann eher so mal der Frust, wo man denkt, oh, ja, du könntest doch dir könnte es so viel besser gehen. Ne, ich sehe, wie du gerade gesundheitlich vor die Hunde gehst, beispielsweise, und versuch doch wenigstens mal dies oder versuch mal das, aber da ist dann auch manches Mal kein Herankommen an diese Menschen. Und das finde ich dann teilweise sehr, sehr traurig. Aber am Ende ist jeder seines eigenen Glückes Schmied und darüber zu befinden, wie andere Menschen leben sollen, das ist, glaube ich, das Höchstmaß an Spießigkeit. Und bloß manchmal, ich erwische mich da häufig genug bei.
Ja, schließt den Kreis sehr schön zu dem Rat, den deine Eltern dir damals gegeben haben, ne? Entscheide, was für dich richtig ist, spür dahin, guck, was für dich passt. Ein sehr, sehr schöner Kreis, der sich hier gerade schließt in unserem Gespräch. Ich mag das sehr, weil das nochmal wirklich auch nochmal so diese Betonung, ne, auf die innere Stimme, die finde ich so wahnsinnig wichtig. Und lieber Jens, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir heute darüber gesprochen haben, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über deine innere Stimme zu sprechen, über deine Geschichte, wunderbare Anekdoten mitgebracht hast. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit und für deine Energie in dem Moment.
Danke dir,
Ja.
Kerstin. Ja, es war mir eine Freude, hier sein zu dürfen. Und ja, ich fand es auch sehr inspirierend. Und
Schön.
genau, vielleicht sehen wir uns mal wieder an dieser Stelle oder hören
Sehr,
uns.
sehr gern. Ja, auf jeden Fall. Genau, für alle, die neugierig sind, Jens schickt mir hoffentlich noch ein paar Links, dass ich ihn verlinken kann in den Shownotes. Einfach mal ganz kurz, wer neugierig ist, Jens auf Instagram zu folgen, etc. Ist, glaube ich, herzlich eingeladen. Vielen, vielen
Glaube
Dank,
ich auch.
Jens, für das Gespräch.
Okay, ich
Bis
danke
dann.
dir.
Ich hoffe, dieses Interview mit Jens hat dir gefallen und du konntest vielleicht sogar das ein oder andere für dich mitnehmen. Ich bin gespannt. Vielleicht magst du in den Kommentaren teilen, was du für dich mitgenommen hast, mir in den sozialen Medien, auf Instagram, vielleicht unter dem Post für diese Folge eine Nachricht dalassen. Ich freue mich, wenn du mir einfach eine kurze Rückmeldung gibst und ansonsten wünsche ich dir erstmal ein wunderschönes neues Jahr. Ich wünsche dir, dass sich deine Wünsche erfüllen und du das Leben leben kannst, das du dir wünschst und auch den Mut dafür hast, vielleicht die Dinge anzugehen, die schon ein bisschen länger in deinen Gedanken tanzen und für die, die bisher der Mut gefehlt hat. In diesem Sinne, von Herzen alles, alles Liebe, bis ganz bald, deine Anna.